Wir kommen heute zu Josua 11. Darf ich jemand mit einer guten Stimme bitten, uns das Kapitel vorzulesen? Und das ist wahrscheinlich Bruno.
Also Josua 11, Vers 1. Und es geschah, als Jabin, der König von Hazor, es hörte, sandte er zu Jobab, dem König von Madon, und zu dem König von Shimon, und zu dem König von Akshab, und zu den Königen, die gegen Norden waren im Gebirge, und in der Ebene südlich von Kinneroth, und in der Niederung und im Hügelgebiet von Dor gegen Westen, zu den Kanaanitern gegen Osten und gegen Westen, und zu den Amoritern und den Hethitern und den Perisitern und den Jebusitern im Gebirge und zu den Hevitern am Fuße des Hermon im Lande Mizpah. Und sie zogen aus, sie und alle ihre Heerlager mit ihnen, ein großes Volk wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge, und sehr viele Rosse und Wagen. Und alle diese Könige trafen zusammen und kamen und lagerten sich miteinander am Wasser Merom, um mit Israel zu streiten. Da sprach Jehova zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit will ich sie allesamt erschlagen vor Israel dahingeben. Ihre Rosse sollst du lähmen und ihre Wagen mit Feuer verbrennen. Und Josua und alles Kriegsvolk mit ihm kam plötzlich über sie am Wasser Merom und sie überfielen sie. Und Jehova gab sie in die Hand Israels, und sie schlugen sie und jagten ihnen nach bis Zidon, der großen Stadt, und bis Misrephot-Mayim, und bis in die Talebene von Mizpe gegen Osten. Und sie schlugen sie, bis ihnen kein Entronnener übrig blieb. Und Josua tat ihnen so, wie Jehova ihm gesagt hatte. Ihre Rosse lähmte er und ihre Wagen verbrannte er mit Feuer. Und Josua kehrte in selbiger Zeit zurück und nahm Hazor ein. Und seinen König erschlug er mit dem Schwerte. Denn Hazor war vordem die Hauptstadt aller dieser Königreiche. Und sie schlugen alle Seelen, die darin waren, mit der Schärfe des Schwertes, indem sie sie verbannten. Nichts blieb übrig, was Odem hatte. Und Hazor verbrannte er mit Feuer. Und alle Städte dieser Könige samt allen ihren Königen nahm Josua ein und schlug sie mit der Schärfe des Schwertes und verbannte sie, so wie Mose, der Knecht Jehovas, geboten hatte. Nur alle die Städte, die auf ihren Hügeln standen, verbrannte Israel nicht, ausgenommen Hazor allein, das verbrannte Josua. Und alle Beute dieser Städte und das Vieh plünderten die Kinder Israel für sich, doch alle Menschen schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes, bis sie sie vertilgt hatten. Sie ließen nichts übrig, was Odem hatte. Wie Jehova Mose seinem Knechte geboten hatte, also gebot Mose Josua und also tat Josua. Er ließ nichts fehlen von allem, was Jehova dem Mose geboten hatte. Und Josua nahm dieses ganze Land, das Gebirge und den ganzen Süden und das ganze Land Gosen und die Niederung und die Ebene und das Gebirge Israel und seine Niederung. Und Niederung von dem kahlen Gebirge, das gegen Seir aufsteigt, bis Baal-Gad in der Talebene des Libanon, am Fuße des Berges Hermon. Und alle ihre Könige ergriff er und erschlug sie und tötete sie. Lange Zeit führte Josua Krieg mit allen diesen Königen. Es war keine Stadt, die sich den Kindern Israel friedlich ergab, außer den Hevitern, die zu Gibeon wohnten. Alles nahmen sie mit Krieg ein. Denn von Jehova war es, dass sie ihr Herz verhärteten zum Kriege mit Israel, damit sie vertilgt würden, ohne dass ihnen Gnade widerführe, sondern damit sie vertilgt würden, so wie Jehova dem Mose geboten hatte. Und Josua kam in selbiger Zeit und rottete die Enakim aus von dem Gebirge, von Hebron, von Debir, von Anab und von dem ganzen Gebirge Juda und von dem ganzen Gebirge Israel. Und mit ihren Städten verbannte sie Josua. Es blieben keine Enakim in dem Lande der Kinder Israel übrig. Nur zu Gaza, zu Gad und zu Astod blieben sie übrig. Und so nahm Josua das ganze Land nach allem, was Jehova zu Mose geboten hatte. Und Josua gab es Israel zum Erbteil nach ihren Abteilungen, nach ihren Stämmen. Und das Land hatte Ruhe vom Kriege.
Vielen Dank. Der Vorteil in diesem Saal hier, was? Der Vorteil in diesem Saal hier ist der, wir können jetzt wieder besser ein Zwiegespräch haben. Also die Meinung ist, dass ich nicht einfach einen Vortrag halte, sondern dass Fragen gestellt werden, dass Bemerkungen gemacht werden und so weiter. Dabei hilft sicher das Blatt mit diesen Fragen. Die meisten sehen das ja wohl zum ersten Mal jetzt, dieses Blatt. Eigentlich sind die Fragen gedacht als Vorbereitung jeweils für die nächste Bibelklasse. Nun versuchen wir heute ausnahmsweise ohne große Vorbereitung diese Fragen doch zu beantworten, um so in den Text eindringen zu können. Wir lesen uns mal Frage 1 auf dem Blatt zu Kapitel 11. Peter Blackwood.
In welchem Landesteil von Kanaan fanden die in den Versen 1 bis 20 beschriebene Eroberungen statt?
Ja. Jetzt ist das eine Frage zur Geografie des Landes Kanaan. Wenn wir zurückdenken, können wir vielleicht noch die Frage 2 dazu.
In welchem Landesteil fanden die davor erfolgten Eroberungen in Kapitel 10 statt?
Also das haben wir durchgenommen. Wo fanden diese Eroberungen statt in Kapitel 10?
Kapitel 10?
Ja.
Im Süden.
Haben wir es gehört bis hinten? Sonst wiederhole ich jeweils die Antworten. Im Süden. Also Kapitel 10 zeigt, 9 und 10 zeigt die Eroberung Südkanaans. Das kann uns ein bisschen helfen. Worum geht es in Kapitel 11? Wir haben gerade in Vers 1 haben wir Hazor. Wo liegt Hazor? Vielleicht waren schon einige dort. Haben die Ausgrabungen gesehen dort? Ne? Nicht?
Nördlich von Segenezareth, ne?
Ja, genau, also relativ nahe vom Hermongebirge. Also für die, die sich gut auskennen, in der Nähe von Kirjat Shmona, ganz oben im Norden. Also in Kapitel 11, da geht es um welches Gebiet? Um den Norden, ja. Wie nennen wir den Norden heute?
Galiläa.
Das ist Galiläa. Also wir haben Süd-Israel, Südkanaan, Kapitel 9 und 10 und nun Kapitel 11, die Eroberung von Galiläa. Wir haben da den Ausdruck in Vers 2, eine Ortschaft, die heißt Kinneroth. Diese Ortschaft liegt am See Genezareth. Denn auf Hebräisch heißt Genezareth, See Genezareth heißt Yam Kinneret. Und Kinneroth liegt jetzt am Yam Kinneret, am See Genezareth. Also in diesem Gebiet sind wir hier. Da können wir gerade mal zur dritten Frage gehen. Wer liest gerne? Darf irgendjemand lesen, wer gerne liest?
Welche politische Rolle spielt der Hazor unter dem Stadtkönigreich der Kanaaniter?
Ja, also das ist Eine Frage, die mit dem Kapitel 11 beantwortet werden kann. Ein Vers aus Kapitel 11 gibt die Antwort.
Vers 10.
Vers 10. Ich habe Vers 10.
Ja, lesen wir doch beide. Bruno, lies mal Vers 1 und dann Vers 10, wie du vorschlägst.
Und es geschah, als Jabin, der König von Hazor, es hörte, sandte er zu Jobab, dem König von Madon, dem König von Shimron und dem König von Akshab und so weiter.
Ja, und dann Vers 10.
Und Josua kehrte in selber Zeit zurück und nahm Hazor ein und seinen König erschlug er mit dem Schwert. Denn Hazor war vorne die Hauptstadt aller dieser Königreiche.
Also die Antwort ist?
Also es war die Hauptstadt von diesem Königreich im Norden.
Also es war ja so, Kanaan war ja so organisiert, dass Städte Königreiche waren. Und dann noch die umliegenden Dörfer, die gehörten quasi so zu einem Stadtkönigreich. Aber all diese Stadtkönigreiche waren wiederum unterstellt im Norden eben der Stadt Hazor. Mit dem König Jabin damals. Vielleicht mögen sich die einen noch erinnern an den Vortrag über die Datierung Ägyptens, die neue Chronologie Ägyptens. Da haben wir doch gesehen, dass die Landnahme unter Josua sehr gut datiert werden kann in die mittlere Bronze 2b. Und bei den Ausgrabungen in Hazor, es lohnt sich erstmal mal dorthin zu gehen, wenn man schon in Israel ist, da hat man in der mittleren Bronze 2b einen Palast ausgegraben, der verbrannt war, und darin eine Keilschrifttafel, auf der der Name Jabin gefunden worden ist. Und wir sehen auch, wie das schön passt. Es war nämlich Hazor, im Gegensatz zu vielen anderen Städten, wurde Hazor verbrannt, Vers 13. Und das entspricht genau diesen Brandspuren in diesem Palast in Hazor. Und auch der Name Jabin ist dort gefunden worden.
Ist denn der Name Jabin ein Titel? Weil im Buch der Richter kommt der gleiche Jabin von Hazor wieder vor. Und das ist ja zeitlich später, oder?
Ja, aber das kann natürlich sein, weil das ein berühmter großer König war, dass man später wieder den gleichen Namen. Das macht man ja auch bei den Königen in Europa. Immer wieder heißt einer Heinrich und dann ist es mal eben der Heinrich der Achte und so weiter. Oder Ludwig, gab es auch viele Ludwigs, die Könige waren. Und bei den Päpsten ist es ganz ähnlich. Da wiederholen sich die Namen auch immer wieder. Und dann einfach noch eine römische Zahl dazu. Gut, also darum muss Jabin nicht als Titel angesehen werden. Denn Jabin wird ja hier bezeichnet, Jabin, der König von Hazor. Und das wird eigentlich verdeutlichen, dass Jabin kaum ein spezieller Titel wäre, sondern ein Eigenname. Ja, gehen wir zu Frage 4. Die ist aufgeteilt in zwei Fragen. Liest jemand? Ja, ihr müsst nicht Angst haben, es geschieht nichts, wenn man liest.
In welchem Vers in Kapitel 11 wird das Rezept von Josuas Erfolg beschrieben?
Und B?
Worin bestand es?
Ja. Wer hat eine Idee?
Vers 5.
Vers 15, jawohl, wer liest uns das vor?
Wie der Herr seinem Knecht Mose befohlen hatte, so befahl Mose Josua, und so macht es Josua. Er unterließ nichts von all dem, was der Herr dem Mose befohlen hatte.
Also das Rezept?
Dazu noch Vers 6.
Vers 6, ja.
Da sprach Jehova zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit will ich sie allesamt erschlagen, vor Israel dahin gehen.
Jawohl. Also, was ist das, mit anderen Worten gesagt, das Rezept des Erfolgs?
Gehorsam.
Gehorsam gegenüber?
Ja,
Ja, gegenüber Gottes Wort. Genau. Wir können dazu lesen, Psalm 1. Wir sehen, das ist nicht nur das Rezept für Josua, sondern hier wird es verallgemeinert. Wer liest uns die ersten drei Verse von Psalm 1?
Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm.
Jawohl. Also Josua hat Erfolg, weil er sich an Gottes Wort gehalten hat. Und gerade Psalm 1 sagt uns, glückselig der Mann, der eben Freude hat am Gesetz des Herrn, darüber sind Tag und Nacht. Und woran erinnert uns das in Josua schon? Josua 1, das hatten wir ja. Ja, wer sagt?
Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen. Du sollst darüber sinnen, Tag und Nacht. Auf dass du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist, denn dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und dann wird es dir gelingen.
Jawohl. Also, die Zusage haben wir, dass wenn wir uns an das halten, was Gott uns als Auftrag gibt, Josua hatte diesen Auftrag bekommen, wir haben andere Aufträge, aber wenn wir uns genau an das halten, was Gott uns als Auftrag gibt, dann können wir mit seinem Segen und eben mit seinem Gelingen darin rechnen, wenn wir uns an Gottes Wort halten. Also wir haben hier sehr deutlich gesagt in Josua 11, Vers 15, er ließ nichts fehlen von allem, was der Herr dem Mose geboten hat. Also Josua hat nicht zum großen Teil die Bibel befolgt und dann ist er ist nicht über einzelne Verse dann einfach cool hinweggegangen, sondern er hat sich an alles gehalten, nichts fehlt. Ich meine, im Allgemeinen ist es für Christen, für entschiedene Christen, kein Problem, die Bibel stehen zu lassen und sich im Allgemeinen an der Bibel auszurichten. Aber dann gibt es die so unangenehme Stellen, und dann geht man leicht darüber hinweg und versucht, sie irgendwie wegzudiskutieren. Aber Josua bleibt als Vorbild. Er ließ nichts fehlen von allem, was der Herr dem Mose geboten hatte. Eindrücklich. Und Harry hat verwiesen auf Vers 6 als Rezept. Das kommt noch dazu. Kannst du etwas dazu sagen? Ja. Du hast das vorgeschlagen.
Weil er diesen Zuspruch von Gott ja auch mehrfach bekommt, dass er sich nicht fürchten soll, gerade auch im ersten Kapitel.
Jawohl, und das zieht sich durch das Buch Josua wie ein roter Faden. Immer wieder dieser Aufruf, fürchte dich nicht, erschrick nicht. Sag uns gerade wo im Kapitel 1.
Unten.
Ich habe eine andere Bibelausgabe.
Vers 9, der nächste Vers.
Ja?
Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn Jehova, dein Gott, ist mit dir, überall, wohin du gehst.
Jawohl, schön.
Es glaube ich besonders auch wichtig in unserer Zeit, dass man zwar das liest, aber auch daran glaubt und umsetzt. Und da ist, glaube ich, unsere Schwierigkeit. Wir lesen das, aber die Schwierigkeit von uns ist, das ins tägliche Leben umzusetzen und daran zu glauben. Ja. Das war sicher auch die Schwierigkeit von Josua, zum Beispiel wenn er um Jericho gezogen ist, dass dann tatsächlich was passiert, weil die oben haben gespottet in der Zeit.
Aber er erlebt die Verheißung, wenn Gott sagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Also es war ein Miteinander gehen. So ganz ähnlich wie, wer ist der Prototyp in der Bibel?
Abraham mit Isaak.
Aber mit Gott meine ich.
Ach so, Henoch.
Henoch, der siebte von Adam. Henoch wandelte mit Gott. Er ist der Prototyp von einem Menschen, der mit Gott lebt im Alltag. Und Josua war auch so einer, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, überall, wohin du gehst. Nun erfordert das natürlich, dass wir es nicht so machen wie gewisse Ehepaare, wenn sie spazieren gehen. Es gibt so Ehepaare, da läuft der Mann immer 10 Meter vorne dran. Und hat vielleicht noch einen Hund an der Leine. Das ist so komisch. Das ist doch kein Spaziergang miteinander. Und wie leicht machen wir das aber im Glauben? Denn Jesaja 30 können wir aufschlagen. Da kann uns jemand lesen, Vers 21. Jesaja 30, Vers 21.
Und wenn ihr zur Rechten oder wenn ihr zur Linken abbiegt, so werden deine Ohren ein Wort hinter dir her hören, dies ist der Weg, wandle darauf.
Also wenn uns das geschieht, dass wir Gottes Stimme von hinten hören, dann spazieren wir eben so wie dieses Ehepaar, das ich erwähnt habe. Das ist nicht mit Gott wandeln. Man hört von hinten die Stimme Gottes, weil man auf dem Weg entweder nach rechts abgebogen ist, sagen wir gesetzlich geworden ist, oder nach links abgebogen, indem wir liberal geworden sind, dann die Stimme Gottes, das ist der Weg. Wandelt da. Aber das ist nicht mit Gott wandeln, so wie das bei Henoch und bei Josua der Fall war. Und noch etwas. Wir stehen jetzt gerade am Anfang eines neuen Jahres. Ich habe ein gutes E-Mail bekommen, also ein paar, aber eines aus Holland zum neuen Jahr. Und da stand drin, auf Englisch, ich versuche zu übersetzen, wenn du nach vorne schaust, und es macht dir Angst. Und wenn du nach hinten schaust und es erschreckt dich, dann schau zur Seite. Ich bin bei dir. Ist doch schön, oder? Das ist genau das. Aber wenn wir vorausgehen, wenn wir nicht wirklich mit dem Herrn wandeln, eine Gemeinschaft haben mit ihm, ja, dann ist das nicht möglich. Schau zur Seite. Aber Josua macht uns Mut in dieser Sache. Ein Mann, der Gottes Segen, Gottes Hilfe, Gottes Zusagen erlebt hat. Dann gehen wir weiter auf dem Blatt. Liest uns jemand Frage 5. Jawohl. In welchem Vers sind die Enakim erwähnt?
Vers 21.
Jawohl. Die blieben dann, es blieben zwar noch ein paar wenige übrig, nämlich wo?
Gaza, Gat und Asdod.
Ja, wo liegt das? Wo liegt Gaza und Gat und Asdod?
Gazastreifen,
da liegt Gaza und Asdod, alles in diesem Gebiet, in Gaza und um den Gazastreifen herum. Das ist das historische Gebiet der Philister. Gut, und da blieben noch ein paar Enakim, aber sonst ist alles ausgerottet worden. Wir sehen also in diesem Kapitel 11, das Land Israel ist weitgehend zu großen Teilen erobert worden. Das wird uns ja beschrieben in Vers 16 und 17. Übrigens können wir, gerade noch bevor wir beantworten, wer die Enakim waren, gleich sehen, noch genauer, was diese Ausdrücke bedeuten. In Vers 16 heißt es bei mir, Josua nahm dieses ganze Land, das Gebirge und den ganzen Süden. Steht bei jemand in seiner Übersetzung etwas anderes als den ganzen Süden? Niemand? Haben alle Süden? Also bei der Revision der Schlachter-Übersetzung, vor einiger Zeit habe ich Josua durchgearbeitet, da haben wir all diese Ausdrücke verdeutlicht. Im Hebräischen steht nämlich für Süden das Wort Negev. Das heißt Südgegend, aber nicht im Allgemeinen oder sehr oft nicht irgendwo der Süden. Steht nämlich auch ein anderes Wort für Süden auf Hebräisch. Darum. Aber Negev meint dann ganz speziell die Südgegend von Kanaan. Negev. Und heute ist die Geografie Israels viel bekannter als noch im letzten Jahrhundert. Im letzten Jahrhundert, wer wusste schon, was der Negev ist? War kein Begriff. Heute ist es ein Begriff. Und darum ist es besser, dass man das wieder so übersetzt, wie es eigentlich im Grundtext steht. Dann können wir uns gleich etwas ganz Konkretes vorstellen. Also das Gebirge und den ganzen Negev. Dann wird erwähnt das Land Gosen. Darf man übrigens nicht verwechseln mit dem Gosen in Ägypten, wo Israel als Sklavenvolk war. Es gab ein Gebiet auch in Kanaan, das Gosen genannt wurde. Und dann die Niederung steht da bei anderen etwas Konkreteres. Was ist die Niederung? Dann darf man einfach die Täler, oder? Hat niemand etwas Konkreteres in seiner Bibel? Also da steht im Hebräischen die Schefela. Und die Schefela, das ist eine ganz bestimmte Tiefebene. Nämlich die Ebene westlich der judäischen Berge, die Ebene, die dann zum Gazastreifen hingeht. Also das Gebiet zwischen Gazastreifen und den Bergen der judäischen Wüste. Das ist die Schefela. Also auch wieder ein ganz konkretes Gebiet, das hier gemeint ist. Und noch etwas, der nächste Ausdruck, die Ebene. Hat da jemand etwas Konkreteres in seiner Bibel?
Steppe.
Ja, das ist Luther, nicht? Ja, hast du das? Ja, und bei den anderen hast du aber nur hier. Die Araber. Die Araber, wo liegt die? Das ist eine ganz bestimmte Tiefebene.
Bei Sodom und Gomorra.
Ja, das ist dieser Grabenbruch. Also diese Tiefebene nördlich und südlich vom Toten Meer. Das ist ja das tiefstliegendste Gebiet der ganzen Welt. Sodom und Gomorra lag geografisch am tiefsten Punkt der Welt und war auch der Tiefpunkt der Moral. Wurde dann aber zerstört und die nächst tiefere Stadt war dann Jericho, jawohl, Jericho. Auch eine Stadt, die uns viel zu sagen hat, die Stadt des Fluches, nach Josua 6, das haben wir ja durchgenommen. Also das ist das Gebiet der Araba, diese Tiefebene. Also nicht irgendwo, sondern ein ganz bestimmtes Gebiet. Gut, und jetzt haben wir eben einfach im Gazastreifen, da bleiben die Enakim übrig. Sonst sind sie ausgerottet worden. Wer sind die Enakim?
Ja. Ein Volk von Riesen.
Ja, ein Riesenvolk. Und die werden also auch an anderen Stellen erwähnt und sie werden als Riesen bezeichnet. Und die Frage ist, woher kamen diese Riesen?
1. Mose 6.
Ja.
Vers 1. Meinst du die Stelle?
Ja, ja.
Und es geschah, als
lies, warte mal, bis alle aufgeschlagen haben. Und dann lies 1. Mose 1, 6, Vers 1 bis 4.
Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu mehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich zu Weibern, welche Irrchen sie erwählten. Und Jehova sprach: Mein Geist soll nicht ewiglich mit dem Menschen rechten, da er Fleisch ist, und seine Tage seien 120 Jahre. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, welche von Alters her waren, die Männer von Ruhm gewesen sind.
Ja, also was leitest du auf dieser Stelle ab?
Dass dort die Riesen entstanden sind, aus Engeln und Menschen.
Aber das ist ja vorsintflutlich, 1. Mose 6. Wie?
Und
ja,
auch, da, und auch danach steht doch, und auch danach.
Das steht in meiner Bibel auch, ja? Das ist der Punkt. Sehr wichtig, ja? Also, Vers 4, in jenen Tagen, also in der vorsintflutlichen Zeit, waren die Riesen auf der Erde und auch nachher. Und die genaue Übersetzung ist, und auch nachher, jedes Mal, wenn die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen. Die Zeitform im Hebräischen bezeichnet nämlich eine wiederholte Handlung. Nicht nur als die Söhne Gottes eingingen, sondern jedes Mal, wenn sie eingingen. Vor- und nachsintflutlich. Gut, aber Harry hat einfach behauptet, das seien Engel, die Söhne Gottes. Das musst du uns beweisen. Sonst glauben wir es nicht.
Hiob 1 und 2.
Was siehst du dort?
Da standen die Söhne Gottes im Rat, bei der Ratsversammlung.
Im Himmel, nicht wahr?
Und dass es sich da auf Söhne Gottes handelt, das hast du uns mal erklärt. Ich kann es auch nicht.
Ja gut, diese Ratsversammlung vor Gott, der erscheint ja unter anderem auch Satan selbst. Ist auch ein Engel. Und diese Ratsversammlung kommt noch mehr vor in der Bibel. Zum Beispiel auch in der Zeit von Ahab. Da hat doch Micha, der Prophet damals, hat gesagt, ich habe den Herrn gesehen auf seinem Thron und das Heer des Himmels. Ein bekannter Ausdruck für das Heer, der Engel, war um ihn her. Und dann kam wieder ein besonders böser Geist auch in dieser Ratsversammlung. Also, die Söhne Gottes im Alten Testament sind Engel. Wir können es aber noch stärker beweisen. Nämlich mit dem Neuen Testament. Ja?
Judas 6.
Judas Brief, ja. Schlagen wir auf. Ja, wer will uns lesen? Judas Verse 6 und 7.
Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter die Finsternis verwahrt.
Vers 7.
Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene der Hurerei ergaben und anderem Fleische nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie des ewigen Feuers Strafe leiden.
Jawohl. Also in Vers 6 wird gesprochen über Engel, nicht Söhne Gottes, Engel, da wird es ganz klar. Und nun Vers 7, da geht es um Sodom und Gomorra. Und da, diese Städte rundherum. Und von denen heißt es, die haben sich gleicherweise wie jene, das weist zurück auf die Engel von Vers 6, der Hurerei ergeben. Also diese Stelle macht ganz klar, dass Engel Unzucht getrieben haben. Das ist eine ganz klare Anspielung auf 1. Mose 6. Und die Stelle ist noch interessant aus dem Grund, es wird nicht nur gesagt, dass sie sich der Hurerei ergeben haben, sondern weiter wird auch ausgeführt, und anderem Fleisch nachgingen. Auf Griechisch gibt es zwei Wörter für anderes. Ein anderer. Nämlich das Wort allos und das Wort heteros. Allos meint ein anderer von der gleichen Art. Heteros meint ein anderer von verschiedener Art. Ja? Und hier ist es heteros. Also die Fleisch von anderer Art nachgegangen sind. In Sodom und Gomorra war das Sodomie. Also da wurde die Schöpfungsordnung durchbrochen, dass also Menschen mit Tieren zu schaffen hatten. Und in 1. Mose 6, die Engel haben die Schöpfungsordnung durchbrochen, indem Engel mit Menschen zu tun hatten. Und das war so schlimm, so schwer, dass Gott diese Engel nicht nur einfach wie die Dämonen, die ja heute noch frei sind, vorgesehen hat für das Feuer der Hölle, sondern hier heißt es in Judas 6, dass Gott sie zum großen Gericht, zum Gericht des großen Tages, bereits jetzt mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt hat. Also diese Engel, die das begangen haben, die sind sofort gebunden worden. Die sind heute nicht mehr frei als Dämonen. Also das zeigt uns...
Jetzt habe ich aber dazu eine Frage.
Ja.
Nach der Flut, nach 1. Mose 6, noch möglich war, dass die Dämonen das tun konnten? Also,
ja.
War dann Schluss für sie?
Ja, das waren wieder andere. Andere gefallene Engel, die das nach der Sintflut gemacht haben. Aber wenn Engel das getan haben, dann hat Gott sie...
Aber könnte man nach Judas dann nicht doch davon ausgehen, dass dies nicht mehr möglich ist?
Nein, weil es gibt auch jetzt noch gefallene Engel, die das nicht gemacht haben.
Mhm. Könnte man sich vorstellen, dass es das jetzt auch noch gibt? Zum Beispiel im Satanismus weiß man ja auch, dass solche...
Das wird von Okkultisten behauptet.
Ja.
Aber ob es nur Angeberei ist, das müssen wir offen lassen, aber die Möglichkeit besteht.
Also nicht, dass dann körperlich große Titanen entstehen, sondern Titanen an Bosheit könnte sich zum Beispiel vorstellen.
Ja gut, aber ich meine, man könnte auch denken, ob vielleicht der Antichrist selber
so was ist.
Ein solcher Übermensch sein könnte, aber das ist Spekulation. Wie gesagt, gar nichts darüber. Nur, was man sagen kann, ist, es ist vor und nach der Sintflut geschehen, also man kann nicht sagen, dass das in der Endzeit nicht auch nochmals geschehen könnte. Die Bibel sagt aber nichts darüber.
Und ich mich jetzt auf den Gedanken, wenn also der Antichrist ja als der Sohn der Sünde oder der Sohn des Verderbens genannt wird,
ja.
Ist dieses Verderben, ist das nicht ein Nomen, ein Hauptwort im griechischen Fall?
Ja.
Auch nicht auf eine Person fixiert oder einfach nur auf die
Kandidaten? Ja, zwei werden Sohn des Verderbens genannt. Judas und der Antichrist. Das sind also Menschen, die ins Verderben.
Gibt es da keinen Unterschied im Griechischen, dass man sagen könnte, es könnte möglicherweise doch so etwas sein?
Nein, das kann man nicht von dem ableiten. Unmöglich. Nein. Aber eben die Möglichkeit ist sicher nicht auszuschließen.
Heißt es dann, dass die, wenn sie Sohn des Verderbens heißen, dass die ins Verderben führen, andere?
Und dass sie selber ins Verderben gehen. Denn der Herr sagt in Johannes 17, ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast, außer dem Sohn des Verderbens.
Aber es kann also auf keinen Fall heißen, dass sie Söhne des Verderbers werden.
Nein, es ist Sohn des Verderbens. Ja, nein, nicht des Verderbers. Und Sohn, das ist ein semitischer Ausdruck, der bedeutet, man gehört zu dieser Klasse. Also das, ich kann ein Beispiel sagen, zum Beispiel Gesprächspartner, sagt man auf Hebräisch, Ben Sicha, ein Sohn des Gesprächs. Also das Wort Sohn, das braucht man in den semitischen Sprachen so in so vielen Zusammenhängen, wo wir denken, das ist ja ganz komisch. Oder ein dreistöckiges Haus ist ein Haus, ein Sohn von drei Stöcken. Also ein Haus, das zur Kategorie der Dreistöckigen gehört. Und darum, wenn der Herr zum Beispiel die zwei Jünger, Johannes und Jakobus, nennt Söhne des Donners, Boanerges, dann heißt es, sie gehören zu der Kategorie der Explosiven. Ja. Aber das heißt nicht, dass sie vom Donner abstammen, sondern die haben dieses Wesen, sie gehören in diese Kategorie, weil sie so explosiv waren in ihrem Wesen. Gut, also...
Hast du jetzt exklusiv oder explosiv gesagt?
Explosiv. Gut, also das mit 1. Mose 6 erklärt uns den Ursprung der Enakim. Und vielleicht ist es auch noch so nebenbei eben wichtig zu sehen, wie hart Gott das Durchbrechen der Schöpfungsordnung betrachtet. Und in diesem Zusammenhang, in dieser Kategorie, gehört übrigens auch das Thema der Homosexualität. Denn auch das ist ein Durchbrechen der Schöpfungsordnung und ist in Gottes Augen besonders schwer. Und das zeigt uns eben auch, wie Gott unsere Gesellschaft heute sieht. Gut, wir kommen zurück zu Josua. Also im Gebiet des Gazastreifens blieben noch solche Riesen übrig. Und von dort her kam später auch welcher bekannte Riese? Goliath. Aus welcher Stadt nämlich? Aus Gat. Genau, eben aus Gat, das auch hier erwähnt wird. Dass sie dort übrig geblieben sind. Ja.
Im alten Hebron.
Ja.
Auch Enakita.
Eben, das wird ja nie erwähnt, aber die hat in Vers 21, aber die hat dann Josua ausgerottet. Aber in Gaza, Gat und Asdod blieben sie.
Aber der übrig. König Og war doch auch ein Enakita.
Nicht ein Enakita, aber auch ein Riese. Ja, der König Og aus Basan. Aber der wurde schon früher, schon vor der Landnahme, wurde der ja getötet.
Woraus ergibt sich eigentlich, dass die Enakim Riesen waren?
Schlagen wir auf, 4. Mose. Schlagen wir gerade auf, 5. Mose 1, 2. Liest du das auch?
Ja. 5. Mose 2, Vers 20. Für ein Land der Riesen wird auch dieses gehalten. Riesen wohnten vor dem darin und die Ammoniter nennen sie Samsumim, ein großes und zahlreiches und hohes Volk, wie die Enakim. Die Hofe vertilgte sie vor ihnen und sie trieben sie aus. Und wohnten an ihrer Stadt.
Jawohl. Aber sie werden auch in 4. Mose noch genannt. Also aus mehreren Stellen geht das hervor. Das waren Riesen. Und das erklärt uns übrigens auch die Riesen in den Märchen und den Mythen der Völker. Das sind noch Erinnerungen an eben solche Wesen, die es tatsächlich gegeben hat. Nicht alles in den Märchen und den Mythen ist einfach nur erfunden und Fantasie der heidnischen Völker, sondern manches ist eben Wirklichkeit. Und das sieht man übrigens auch daran, man hat weltweit in allen 5 Kontinenten Mythen von einer Sintflut gefunden. Bei den verschiedenen eingeborenen Völkern. In allen 5 Kontinenten. Und das wissen wir aus der Bibel. Natürlich, eine Sintflut hat es gegeben, weltweit. Oder man findet auch in den Mythen ein Anfangszustand eines Paradieses, wo der Mensch Unsterblichkeit hatte und so weiter. Man findet auch Mythen über die Sprachenverwirrung und sogar Schöpfungsmythen, die ganz ähnlich klingen wie der Schöpfungsbericht in der Bibel. Ich habe gerade kürzlich einen entdeckt bei den Maori. Der klingt praktisch gleich wie der biblische Schöpfungsbericht. Gott spricht und das Licht kommt aus der Finsternis und so weiter. Das ist ganz, ganz gleich. Und über die Jahrtausende hindurch haben die Völker das erhalten. Und in diese Kategorie gehört auch all die Erinnerungen, die in den Drachengeschichten eben festgehalten sind, dass es tatsächlich Dinosaurier gegeben hat, die nicht vor 70 Millionen Jahren ausgestorben sind, sondern gleichzeitig mit den Menschen gelebt haben, wie das die Bibel berichtet. Buch Hiob, Kapitel 40, wo der Behemoth und der Leviathan beschrieben wird und auch andere Stellen. Also das hilft uns ein bisschen, diese Geschichten der Riesen einzuordnen. Ja, jemand wollte noch eine Frage stellen? Ja, eigentlich wäre Zeit für Pause. Es war so spannend, dass wir das übersehen haben. Also, machen wir eine Viertelstunde Pause. Also, wir fahren weiter in Kapitel 11 und kommen zu Frage 6. Aber vielleicht sind zum Thema vor der Pause noch Fragen.
Ja,
dann bitte jetzt.
Ich habe ein Problem, Roger, mit den Vers 13 und 19. Was bedeutet denn, dass die auf den Hügeln ruhig gesessen haben? Die wurden nicht erobert. Und doch heißt es dann in Vers 19, dass es keine Stadt gab, die sich nicht ergeben hätte. Wie muss ich das verstehen? Die zwei Verse.
Also Vers 13 sagt einfach, dass diese Städte, die auf Hügeln waren, übrigens nicht natürliche Hügel. Das hebräische Wort ist nicht das Wort Giv'a, sondern Tell. Das ist ein Zivilisationsschutthügel. Also solche, die schon auf früheren Schichten aufgebaut worden waren. Diese Städte hat er nicht, die hat er nicht verbrannt. Ist übrigens noch wichtig, diese Notiz, dass all diese vielen Städte gar nicht verbrannt worden sind. Gerade für die Archäologie, wenn man hingeht und sucht nach den eroberten Städten und hat das Gefühl, das sind ja gar nicht so viele Städte zerstört und verbrannt worden. Ja, wir müssen auch nicht damit rechnen, dass alle Städte durch Josua zerstört und verbrannt wurden, sondern nur ganz bestimmte, wie zum Beispiel Hazor, und dort haben wir die Brandspuren. Also die wurden einfach erobert, aber nicht verbrannt. Das ist die Aussage von Vers 13. Und dann sagst du noch, welcher Vers?
19.
Welcher?
Ja. Vers 19.
Was ist das Problem dort?
Es war keine Stadt, die sich den Kindern Israel friedlich ergab. Also, in Vers 13 sind sie ja doch nicht erobert worden.
Nicht verbrannt.
Nicht ergab.
Nicht verbrannt.
Ach so.
Aber erobert schon.
Aha.
Ja, also man kann eine Stadt erobern, sodass man sie nachher wieder benutzen kann.
Das ist die Antwort. Dankeschön.
Aber der Punkt, gerade Vers 19, keine dieser Städte hat sich friedlich ergeben. Und das wird erklärt, weshalb?
Der Herr hat ihr Herz verstockt.
Jawohl. Die konnten gar nicht nachgiebig sein, sondern die wurden verstockt. Und wie können wir uns das erklären? Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um überhaupt all die Kriege im Buch Josua verstehen zu können. Zu diesem Zeitpunkt war die Gnadenzeit für die kananitischen Völker am Ende. Also Gott machte jetzt Schluss, verhärtete sie, sodass sie gar nicht mehr umkehren konnten, die Masse. Und das entspricht ganz der Geschichte des Pharaos in Ägypten. Der hat sich, wenn man das zweite Buch Mose liest, 6-mal selber verhärtet. Aber in dieser Zeit hatte er Möglichkeit zur Umkehr. Und plötzlich beim 7. Mal heißt es, Gott verhärtete sein Herz. Und es geht ja noch weiter, bis im ganzen 12-mal wird in 2. Mose das Herz des Pharaos hart.
Dazu habe ich noch mal eine Frage, die wir auch in einem Hauskreis versucht haben zu beantworten. Zu Beginn der Geschichte mit diesem Pharao sagt ja der Herr selber, ich will. Also das steht sozusagen am Anfang dieser ganzen Episode. Die Frage ist jetzt, wie wollte Gott von Anfang an, dass das Herz
ja,
des
gut,
Pharao,
das
denn die Formulierung, dazu habe ich ihn erweckt, ist ja, ja auch von der Hand zu weisen.
Das Ich will, übrigens im Hebräischen, ist die gleiche Form, wie wenn man sagt, ich werde. Das ist vielleicht noch nützlich, das zu wissen. Dass manche Stellen, die man übersetzt hat mit ich will oder du willst, kann auch übersetzt werden mit du wirst oder ich werde. Und dann ist es schon ein bisschen, je nachdem, abgeschwächt. Und man kann es so sagen, Gott in seiner Voraussicht, in seiner Allwissenheit wusste, dass der Pharao sich verhärten würde. Und er hat den Pharao benutzt, um seine Größe in Ägypten zu zeigen. Also das Wichtigste, das man sehen muss, ist die Herrlichkeit Gottes.
Also können wir auch sagen,
die Herrlichkeit Gottes geht allem voran. Das ist ganz wichtig. Wir leben in einer verweichlichten humanistischen Zeit, wo alles um den Menschen geht und seine Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit Gottes spielt überhaupt keine Rolle. Und da müssen wir sehr stark umdenken, zu sehen, es geht um Gottes Herrlichkeit. Und wenn Menschen gerichtet werden oder Menschen um die Gnade kommen, beides muss letztlich zur Herrlichkeit Gottes dienen. Übrigens, einer der Reformatoren, dem ist das ganz besonders groß geworden.
Calvin,
das ist seine große Botschaft. Er hat wirklich das erfasst, die Herrlichkeit und Größe Gottes, die über allem steht. Auch wenn ich seine doppelte Präsentation voll ablehne. Aber das war wirklich gut. Und auch die Gottesdienste damals in Genf, die waren geprägt von höchster Ehrfurcht vor Gott. Das stand im Vordergrund. Und nun, warum ging es in Ägypten? Es ging letztlich darum, dass Gottes Name verherrlicht werde. Und Gott wusste im Voraus, dass der Pharao eben die Gnade ablehnen würde. Und Gott hat ihn erweckt und benutzt, um seine Herrlichkeit in Ägypten zu offenbaren.
Also die Gottähnlich,
ja,
und dem wahren Gott. Und in diesem Bereich eben die Verhärtung. Und in Bezug auf die Völker hier in Kanaan, eben ihre Gottlosigkeit. Also dass diese ja Verhärtung immer auch thematisch gebunden ist an das.
Ja, aber es ist wichtig zu sehen, Gott hat dem Pharao die Möglichkeit gegeben zur Umkehr. Dass er unter das Gericht kam, das war seine Schuld. War nicht Gottes Schuld, nicht Gott hat ihn bestimmt zum Gericht, sondern er selber hat die Chance der Gnade verpasst. Das muss man sehen. Und ebenso mit den Kananitern.
Wo steht es bei den Kananitern, dass die Gnadenzeit zu Ende ist?
Ja, eben Vers 20 hier,
ja,
da macht deutlich, der Herr hat ihnen das Herz verhärtet, damit sie vertilgt würden. Oder hier Vers 20. Aber woher können wir sehen, dass es eine Gnadenzeit gab? 1. Mose 15. Da sind wir Jahrhunderte früher, in der Zeit von Abraham. vermittelt Gott mit Abraham den Bund mit einem Ritual. Und Gott erklärt ihm dabei in Vers 13, wer liest das? 13 bis 16. Bruno, vielleicht du.
Und er sprach zu Abraham: Gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Lande, das nicht das ihre ist, und sie werden ihnen dienen, und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Aber ich werde die Nation aufrichten, welcher sie dienen werden, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden, wirst begraben werden in gutem Alter. Und im vierten Geschlecht werden sie hierher zurückkehren, denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll.
Also hier sagt Gott voraus, die Fremdlingschaft.
15, 13 bis 16.
Hier sagt Gott voraus, die Fremdlingschaft der Nachkommen Abrahams. Und auch die Unterdrückung in Ägypten. Der Auszug aus Ägypten und das Gericht über Ägypten. Aber ich werde die Nation auch richten, welcher sie dienen werden. Dann ziehen sie aus mit großer Habe, also auch diese große Habe, die sie in Ägypten bekommen haben, das war alles vorausgesagt. Und weiter die Landnahme hier in Kanaan. Und im vierten Geschlecht werden sie hierher, eben nach Kanaan, zurückkehren. Aber der Grund, warum das jetzt nicht geschieht, wird dann gegeben. Denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Und der Ausdruck Amoriter als besonders wichtiges Volk in Kanaan steht hier repräsentativ für alle Kanaaniter. Also Gott sagt zur Zeit von Abraham, als er als ein Zeuge in Kanaan herumreiste, das wurde auch erkannt. Die Hethiter sagen in 1. Mose 25, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Aber damals war die Ungerechtigkeit dieser Völker noch nicht voll. Gott gab ihnen noch Gnade, aber hatte ganz klar das Ende dieser Gnadenzeit vorausgesagt hier. Es kommt der Moment, wo die Nachkommen Abrahams nach Kanaan kommen und sie dann richten werden. Und in diesen Jahrhunderten von Abraham bis Josua haben sich die Kanaaniter, keine Umkehr erlebt, sondern die Kanaaniter sind in ihrer Perversion weitergegangen. Sie waren ganz besonders pervers im Vergleich zu anderen Völkern, in sexueller Hinsicht und dann auch mit, was die Kinderopfer anbetrifft. Übrigens hat man nun auch archäologische Belege von Kinderopfern, das also mit Knochen jemand gefunden hat. Also so schrecklich und auch in der Magie sind sie so weit gegangen, wird beschrieben in 5. Mose 18, Vers 15, dass Gott dann sagte, so jetzt ist Schluss, jetzt werden diese Völker gerichtet. Aber sie hatten während Jahrhunderten die Möglichkeit der Umkehr. Das übrigens in 5. Mose 18 können wir noch aufschlagen, gerade weil auch hier die Kinderopfer erwähnt werden. Und das ist gerade für Europa doch sehr aktuell. Der 5. Mose 18 liest uns jemand ab Vers 9.
Namen von Zauberei und Wahrsagerei. Wenn du in das Land kommst, was der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräueln dieser Nation gleich zu tun. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsager treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Ansprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der den Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Du sollst dich ungeteilt an den Herrn, dein Gott, halten. Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber, so etwas hat der Herr, dein Gott, dir nicht gestattet.
Jawohl. Also, hier wird ganz ausdrücklich erklärt, ganz kurz vor der Landnahme, warum diese kananitischen Völker ausgetrieben und vernichtet werden sollen. Und da wird erwähnt, eben Vers 10, keiner unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Die Kinderopfer waren also an der Tagesordnung unter den Kananitern. Und es gilt das Prinzip, wenn eine Nation das Leben, das menschliche Leben nicht mehr schützt, dann schützt Gott das Leben auch nicht mehr, sondern es wird gerichtsreif. Und wenn man das sich überlegt, was die Abtreibung anbetrifft, in Deutschland sind es Hunderttausende pro Jahr. In der Schweiz rechnet man mit etwa 50.000. Das muss man sich mal vorstellen. Und man möchte das Recht jetzt hier noch liberalisieren in der Schweiz. In Österreich ist es bereits erlaubt bis vor die Geburt. Und man geht einfach so, wie wenn alles normal wäre. Dabei leben wir in einer Zeit, die wie das Dritte Reich ist. Aber europaweit, weltweit. Weltweit ist die Zahl, wird geschätzt auf über 50 Millionen.
Jährlich oder insgesamt?
Jährlich. Jährlich so viele, wie im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind. Und in Israel selbst, muss man sich vorstellen, wird heute gesagt, jetzt sind es dann bald so viele, wie im Holocaust umgekommen sind. Aber das machen sie jetzt selber. Und dann wird ein Volk, also ganz offensichtlich und klar, gerichtsreif. Das wird uns vorgebildet, bereits bei den Kananitern. Der Punkt ist gekommen, jetzt ist Schluss und Gott verhärtet die Herzen. Und wir sehen also, Josua hat nichts anderes getan, als Gottes Gericht auszuüben. Das war nicht einfach so ein Expansionskrieg, ein Aggressionskrieg, sondern es ging wirklich gezielt darum, jetzt das Gericht Gottes auszuüben. Aber es gab Jahrhunderte von Gnadenzeit. Mit einer Ausnahme. 5 Städte in Kanaan, die wurden schon zur Zeit von Abraham hingerichtet. Nämlich Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, Adama, Zeboim. Und die wurden gerichtet, weil die so besonders pervers waren. Aber die hatten Lot in ihrer Mitte als Zeuge. Aber völlig, das Zeugnis wurde überhaupt nicht beachtet.
Diese 50 Millionen jährlich,
ja,
hat natürlich eine erfreuliche Seite, dass die Engel alle Zeit das Angesicht des Vaters schauen während der Himmel ist von diesen Kindern.
Ja gut, das ist die andere Seite, aber die Verantwortung des Menschen.
Die Frage ist jetzt für mich, wo werden diese 50 Millionen, zu welcher Haushaltung werden die zählen oder wo kann man die...
Das ist ein Thema, über das sagt die Bibel uns nichts. Und dann müssen wir auch ganz zurückhaltend sein. Aber es zeigt uns wirklich, wie die Zeit gekommen ist, von der 2. Timotheus 3 sagt, ohne natürliche Liebe. Und das Wort ohne natürliche Liebe auf Griechisch meint die Liebe von Eltern zu Kindern und Kindern zu Eltern.
Wo steht
das? Das in 2. Timotheus 3, wo es beginnt, dies aber wisse, dass in den letzten Zeiten schwere oder gefährliche Zeiten sein werden. Ja, sehr gefährlich, denn der Mutterleib ist zu einem der gefährlichsten Orte geworden. 2. Timotheus 3, Vers 1. Und In dieser Auflistung bis Vers 5, da findet sich in Vers 3 ohne natürliche Liebe. Auf Griechisch gibt es verschiedene Wörter für Liebe. Agape und so weiter. Und hier ist ein ganz seltenes Wort, Astorgos, Astorge, und das meint ohne natürliche Empfindung, so quasi Liebe, die in der Verwandtschaft empfunden wird, von Kindern zu Eltern und umgekehrt. Also das macht natürlich das Buch Josua sehr aktuell im Blick auf unsere Gesellschaft heute. Noch eine Frage bis dahin?
Ich hätte jetzt eine, die ein bisschen abschweifen würde, und zwar in Bezug auf den Begriff Magier. Und zwar jetzt haben wir ja die Weihnachtszeit hinter uns, und da fällt ja auch der Begriff Magier auf die Personen, die aus dem Osten kommen. Wie ist das im Griechischen zu verstehen und was waren diese Personen?
Also die Magierin in Matthäus 2, das waren Leute aus dem Morgenland. Aber wir können es noch genauer umschreiben, denn das Wort Magier ist ein persisches Wort. Also sie kamen nicht aus Babylon, sie kamen aus Persien. Und bezeichnete gelehrte Priester, also Astronomen, die gleichzeitig aber heidnische Priester waren, die nach dem Erlöser suchten. Also das macht das Wort Magier nicht irgendwie annehmlicher, akzeptabler, denn die kamen wirklich aus dem Sumpf des Heidentums und lernten das Licht des Königs, der in Bethlehem geboren worden war, kennen. Als ich in Tadschikistan war, letztes Jahr, da habe ich denen erklärt, weil die Tadschiken gehören zu den Persern, die sprechen ja auch einen persischen Dialekt, eben, dass sie in der Bibel vorkommen. Und dass von ihrem Volk, von ihrer Ethnie, Menschen gekommen sind, obwohl sie fast nichts wussten, da haben sie die weite Reise gemacht, um den König zu begegnen. Aber das eigene Volk dort, das die Bibel hatte und so viel wusste, theoretisch alles so genau, die haben ihn, die große Masse hat ihn nicht erkannt. Das hat ihnen natürlich Freude gemacht. Das macht Bezug. Ja, jetzt war noch eine Frage, die ich nicht beantwortet habe. Ah ja, doch, noch im Zusammenhang mit Magie. 5. Mose 18 ist noch Folgendes zu bedenken. Gott sagt, weil das Völker sind, die auf Wahrsager und so weiter hören, deshalb werde ich sie ausrotten. Und jetzt wieder unsere Gesellschaft heute. Esoterik ist in der Schweiz ein Milliardenmarkt geworden. Und in Deutschland genauso. Also, wir sind, unsere Gesellschaft ist zu einer Gesellschaft geworden, die auf solche Leute hört. Und Gott sagt, dann ist ein Volk gerichtsreif. Das ist schon dramatisch, wenn man das sieht. Und übrigens, die Schweiz wird jetzt sogar zu einem Mekka der Esoterik. Das wird sogar unter Esoterikern auch so gesehen, weil die Schweiz sehr, sehr empfänglich ist durch ihren gewaltigen Wohlstand. Es sind so große Defizite entstanden, dass hier eine ganz besondere Offenheit für diese Dinge da sind. Aber dann spricht Gott das Wort klar. Und in Deutschland wissen wir genau, dass die Offenheit für Esoterik nicht gerade viel besser ist. Gut, also das zur Aktualisierung von Josua 11. Jetzt Frage 6, wer liest das vor?
Zu welchem Ergebnis führten die Siege von Kapitel 11?
Also, wo finden wir die Antwort?
Vers 23 am Ende.
Lies den letzten Satz.
Und das Land hatte Ruhe und Kriege.
Jawohl. Steht nicht das Wort Shalom hier?
Nein.
Frieden, sondern Ruhe. Ruhe. Also, die ganzen Kämpfe haben sich schließlich gelohnt. Israel ist von Gott zur Ruhe geführt. worden. Nicht zur endgültigen Ruhe, aber es hat wirklich Beruhigung und innere Ruhe gegeben. Und dazu gleich, Reinhold, noch die siebte Frage.
Wie können wir die Ereignisse in diesem Kapitel neutestamentlich übertragen?
Ja, wer hat eine Idee?
Unser Bürgertum ist in den Himmel nach dem Epheserbrief und die Stellung, wenn wir die im Glauben verwirklichen, dann nehmen wir biblisch gesehen das Land ein.
Also das verheißene Land symbolisiert neutestamentlich den Reichtum des Glaubens, den wir in Christus haben. Der steht offen, der ist Besitz für jeden wahren Gläubigen. Aber ob man wirklich diesen Reichtum auch wirklich erlebt und erfährt im Glauben, das ist eine zweite Frage. Und da gilt es also, diesen Reichtum sich anzueignen, das ist das Wachstum im Glauben, und da will eben Satan uns daran hindern und auch Unruhe in unser Leben hineinbringen. Dazu können wir lesen aus Philipper 4. Jetzt geht es um die Ruhe. Das Land hat die Ruhe vom Krieg. Liest uns jemand Philipper 4. Vers 6 bis 7.
Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus.
Jawohl, also alle Unruhe, wir können sie im Gebet Gott übergeben und dann eben erleben, Vers 7, dass der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen und auch unsere Gedanken bewahrt in Christus Jesus. Und das ist diese Ruhe, von der Josua 11 spricht. Also der Herr kann uns diese Ruhe ins Herz geben, sodass wir den Frieden Gottes erleben. Das ist nicht der Friede mit Gott. Der Friede Gottes kann man hier so verstehen, der Friede, es geht um den Frieden, den Gott in seinem Herzen hat. Und diesen Frieden, den er selber hat, gibt er in unsere Herzen hinein. Das ist ein Frieden, der eben unseren Verstand übersteigt und aber uns hilft, dass unsere Gedanken nicht in falsche Richtungen kommen. Unsere Gedanken werden dadurch bewahrt in Christus Jesus. Satan versucht, unsere Gedanken in falsche Richtungen zu bringen und zu beunruhigen. Aber der Friede Gottes, der bewahrt unsere Gedanken in Christus. Dort ist die Sphäre, der Ort der Sicherheit und der Ruhe. Und dann erlebt man auch Vers 9. Kann jemand das lesen? Philipper 4, Vers 9.
Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dieses tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein.
Der Gott des Friedens mit uns. Das hat Josua erlebt. Der Herr ist mit ihm gegangen, überall, wohin er ging, mit ihm. Der Gott des Friedens mit ihm und hat ihn schließlich eben zu dieser inneren Ruhe geführt. Gut, dann können wir weitergehen zu Kapitel 12.
Hier hat noch jemand eine Frage, Roche.
Ja, gerne.
Und zwar habe ich zu diesem Thema auch noch aus Hebräer 4 was gefunden, und zwar Vers 11 mal.
Jawohl, lesen wir das, Hebräer 4.
Und zwar, lasst uns nun eifrig sein, in jede Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Denn das 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist.
Jawohl, und vielleicht dazu noch Vers 9 vorher.
Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist zu seiner Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinem eigenen.
Jawohl, und zwar wird hier nämlich erklärt im Zusammenhang, in Hebräer 4, dass Josua damals das Volk noch nicht in die wirkliche Ruhe hineingeführt hat. Denn es kamen auch später wieder Kämpfe. Es war eine sehr vorübergehende Ruhe. Aber es war Ruhe von Gott geschenkt. Aber nun lesen Sie doch gerade noch Vers 8 auf. Denn
wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einen anderen Tag geredet haben.
Jawohl, und darum bleibt noch eine Sabbatruhe übrig. Also der Hebräerbrief erklärt, Josuas Ruhe, dann Josua 11, das war noch nicht die endgültige Ruhe. Das war nur eine vorübergehende Ruhe, aber die endgültige Ruhe, Sabbatruhe, bleibt noch übrig für das Volk Gottes. Und das ist auch für uns noch zukünftig. Denn wir gehen durch Kämpfe, aber Gott kann uns immer wieder neu diesen Frieden Gottes ins Herz schenken. Aber wir müssen nie denken, dass der Friede, den wir im Herzen haben, dass der definitiv ist. Die Unruhe kommt schon wieder. Aber dann dürfen wir wieder mit Gebet und Flehen unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen. Und Gott schenkt uns wieder seinen Frieden. Aber die endgültige Ruhe ist noch zukünftig. Das ist die Ruhe im Himmel. Einmal. Aber das Buch Josua ist aktuell eben nicht für den Himmel, sondern für jetzt, für unser Leben, heute und jetzt. Es gibt Kampf, aber Gott gibt auch Ruhe, den Frieden Gottes in unsere Herzen. Noch eine Frage?
Ja. Roger, mit dem Lähmen der Pferde, warum hat man diese Pferde nicht gerade getötet? Das ist mir so eine Frage.
Bei der Dina war es ja sogar noch ein Verhängnis, dass sie den Stier gelähmt hat.
Ja.
Jakob.
Schlagen wir mal auf, Psalm 147. Psalm 147, Vers 10. Heißt es von Gott, er hat nicht Lust an der Stärke des Rosses. Und Psalm 33 dazu, Vers 17, kann das jemand lesen?
Ein Trug ist das Ross zur Rettung. Und auch die Größe seiner Stärke lässt es nicht entrinnen.
Es war ja so, Israel war ja nicht irgendwie besonders eindrücklich bewaffnet. als sie den Kampf aufnahmen mit den Kanaanitern. Und sie hatten auch nicht diese moderne Technologie mit den Kampfwagen. Sie hatten nicht irgendwie eine große Kavallerie. Also eigentlich waren sie sehr im Nachteil. Und dennoch hat Gott Sieg gegeben. Und das hat Gott extra so gemacht, um ihnen zu zeigen, mein Sieg hängt nicht von einer besseren Technologie, hängt nicht von einer großen Kavallerie ab, sondern er hängt davon ab, dass ich mit euch bin. Und ich bin mit euch, wenn ihr mit mir seid. Und die gelähmten Rosse waren gewissermaßen als Erinnerungszeichen da, dass eben nicht diese Art von Kraft zählt, sondern allein die Kraft, dass Gott auf unserer Seite steht.
Ja, hat man die noch zu was glauben können, die gelähmten?
Bestimmt nicht mehr. Als eben als eine Erinnerung, dass diese riesige Kavallerie der Kanaaniter, dass nicht die...
Aber die haben weiter gelebt.
Ja, offensichtlich. Wenn sie sie gelähmt haben nur, dann waren die gewissermaßen als Wahrzeichen noch da.
Was versteht man eigentlich unter lähmen? Ja. Also was wurde da gemacht?
Konnten die noch stehen überhaupt und gehen? Oder lagen die bloß am Boden rum? Oder? Weil so viel tausend Fällen ist das schon eine Frage.
Haben die Griechen ihren Sklaven nicht auch die Fersensehne durchgeschnitten in manchen Fällen?
Könnte es sein, dass die Pferde freigelegt haben und so, dass die Feinde sich ihrer nicht mehr bemächtigen konnten? Möglicherweise auch diesen Aspekt.
Moment, schnell. Ja, das war es genau, was ich habe. Das Wort kann auch bedeuten, man hat sie entmannt. Also kastriert. Ich habe jetzt nachgeschaut und war völlig überrascht, dass sie ja gar nicht lähmt. Und ihr habt alle gelähmt in neuen Übersetzungen. Ja. Also, da habe ich mir nochmals bestätigt, ja, das ist das Wort, das kann auch bedeuten.
Ja, dann wären sie ja aber noch als Kriegswerkzeuge fähig gewesen.
Ja, beziehungsweise durch die Kastration sind sie nicht mehr so wild. Also nicht mehr als Kriegspferde sind sie nicht mehr ideal, aber für Arbeit. Also das wäre in dem Fall die bessere Erklärung, dass es nicht ein Lähmen war, sondern ein Kastrieren. Und die Wagen wurden verbrannt. Also das ist die bessere Erklärung. Gut. Noch eine Frage? Dann gehen wir zu Kapitel 12. In Frage 1 steht schon, Kapitel 12 ist eine zusammenfassende Siegesliste. Nach welchen Gesichtspunkten kann sie in zwei große Abschnitte geteilt werden? Nun haben wir das noch nicht gelesen. Wir haben das nicht vorbereitet, ich will es gleich schon mal erklären. Wir haben einen ersten Teil, die Verse 1 bis 6. Da werden die Könige aufgelistet, die unter Mose besiegt worden sind. Also die zum Beispiel Og aus Basan und andere, also alle die erobert wurden, bevor man ins eigentliche Land Kanaan einzog. Und ab Vers 7 bis zum Schluss, da haben wir die Liste der Könige unter Josua. Nebenbei gesagt, dieses Kapitel ist auch archäologisch sehr interessant, weil solche Listen findet man sehr oft bei den altorientalischen Völkern. Das ist also offensichtlich eine Liste gewesen, die fix vorhanden war und die Josua auch hier ins Buch integriert hat. Wir können vielleicht so beispielhaft mal lesen, ab Vers 7.
Und dies sind die Könige des Landes, welche Josua und die Kinder Israel schlugen, diesseits des Jordan nach Westen hin, von Baal-Gad in der Talebene des Libanon, bis in das kahle Gebirge, das gegen Seir aufsteigt. Und Josua gab es den Stämmen Israels als Besitztum nach ihren Abteilungen im Gebirge und in der Niederung und in der Ebene und an den Abhängen und in der Wüste und im Süden. Die Hethiter und die Amoriter und die Kanaaniter, die Perisiter, die Heviter und die Jebusiter. Der König von Jericho einer, der König von Ai, das zur Seite von Bethel liegt einer, der König von Jerusalem einer, der König von Hebron einer, der König von Jarmut einer, der König von Lachis einer, der König von Eglon einer, der König von Geser einer, der König von Debir einer, der König von Geder einer, der König von Orma einer.
Ja, und so weiter. Also ist eine Liste. Und dann kommen wir zum Schluss. Lies noch Vers 23 und 24.
Der König von Dor. In dem Hügelgebiet von Dor einer, der König von Goyim zu Gilgal einer, der König von Tirza einer, aller Könige waren 31.
Ja, das ist die Liste. Jetzt, was machen wir mit einer solchen Liste? Zweite Frage: Welchen Vers aus 2. Timotheus 4 könnte man als Titel über dieses Kapitel setzen?
Stelle, wo der Herr Jesus alleine König ist, würde ich jetzt aus dem Kopf sagen.
Ja, schon, aber etwas, das ganz gut passt jetzt zu dieser, wir kommen jetzt eigentlich hier zum Ende des Lebenswerkes von Josua. Ich war, Kapitel 13 beginnt ja dann, und Josua war alt, wohlbetagt. 2. Timotheus 4, Vers 7. Ja, lies mal.
Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit, die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr der gerechten Richter mir zu vergelten geben wird an jedem Tage. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben.
Jawohl. Also woran hast du besonders gedacht bei diesen Versen?
Ja, das Paulus den Kampf beendet hat.
Jawohl, ich habe den guten Kampf bekämpft.
König ist, oder Herrscher, könnte man sagen. Wird vielleicht auch übertragen.
Paulus hat den 2. Timotheusbrief wann geschrieben? Ja, letzter Brief, wichtig. 66, 67. Wie?
Der letzten Gefangenschaft.
Letzten Gefangenschaft in Rom, also kurz vor
seinem Tod.
Vor seinem Tod. Und er kann gewissermaßen auf ein vollendetes Lebenswerk zurückblicken. Es war ein Kampf, sein Leben. War kein Spaziergang. Heute will man Christentum ja hinstellen als so etwas Genießerisches. Haben wir das auch schon mitbekommen? Etwas, wo die Gefühle gepeitscht werden, zu schönen Gefühlen, genießerisch, wo man den Wohlstand des Evangeliums erleben kann und so weiter. Aber Paulus am Ende seines Lebens sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Überhaupt nicht von diesem Verweichlichten. Und Josua am Ende seines Lebens präsentiert uns diese Liste. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Und es ist Ruhe gekommen. Ja?
Kapitel 11 aus Josua, der letzte Vers, und das Land hatte Ruhe vom Kriege. Da dachte ich jetzt gerade an 2. Timotheus 4, Vers 17.
Ja?
Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich.
Schön. Henoch wandelte mit Gott, Josua, Paulus, der Herr stand mir bei. Auch auf der Seite. Nicht irgendwo weit hinten oder so. Bei gut, also so können wir dieses Kapitel neutestamentlich übertragen. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Und dann wollen wir gleich zur Frage 3 übergehen. Wer liest die? Ja, wir müssen schließen. Und Frage 3.
Wie viel Mal hat sich hier Gottes Zusage aus 5. Mose 7, Vers 24 erfüllt?
Ja, jetzt müssen wir 5. Mose 7, Vers 24 lesen, um die Antwort zu geben. Wer liest uns den Vers?
Und er wird ihre Könige in deine Hand geben, und du wirst ihre Namen vernichten unter dem Himmel hinweg. Kein Mensch wird vor dir bestehen, bis du sie vertilgt hast.
Also werden die Könige Kanaans ausdrücklich erwähnt. Ein Verheißung vor der Landnahme. Und er wird ihre Könige in deine Hand geben. Und wie oft, wie viel Mal? 31 Mal, ja. Gott gibt uns auch Verheißungen in seinem Wort, aber an uns ist es nun eine Liste zu machen, wie oft sich diese Verheißung schon erfüllt hat. Nicht nur einmal, immer wieder. Vielleicht wären solche Listen in unserem Leben auch gut, im Sinn von Psalm 104, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, dann wollen wir schließen.